Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Freiheit und Objektivität der Forschung, Wissenschaft im postfaktischen Zeitalter. Darüber unterhält sich heute mein Kollege Helmut Fink mit Professor Dr. Dr. Raffaela Hillebrand, Physikerin und Philosophin aus Karlsruhe. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
Ja, wir haben heute zu Gast Raffaela Hillebrand, Physikerin und Philosophin, die vom Studium in Erlangen ausgehend eine beeindruckende Karriere gemacht hat, mit Stationen unter anderem an der RWTH Aachen und an der TU Delft. Raffaela Hillebrand ist nun Professorin am Karlsruher Institut für Technologie am KIT in Karlsruhe. Und wir werden ein bisschen reden über Physik, über Philosophie, über Technikphilosophie, über die Verantwortung des Menschen, vielleicht auch über das Menschenbild. Zunächst der Weg von der Physik in die Philosophie. Ist es denn empfehlenswert für Philosophen, vorher eine echte Fachwissenschaft studiert zu haben, in diesem Fall die Physik?
Also in einer Hinsicht ist es sicherlich empfehlenswert, da natürlich der akademische Jobmarkt sehr beschränkt ist und ist schon sehr entspannt, wenn man als Physiker oder Mathematiker, ich habe gerade einen Studenten, der hat Mathematik als Bachelor studiert und dann Philosophie im Master. Es ist sehr entspannend, wenn man die Möglichkeit hat, auch den nicht-akademischen Jobmarkt zu haben. Und das Zweite, das hängt natürlich davon ab, welche Art von Philosophie man macht. Ja, ich mache ja Technik- und Wissenschaftsphilosophie und da ist es für mich zum einen hilfreich, mein Hintergrundwissen aus der Physik, wie Wissenschaft oder ein Teilbereich der Wissenschaft funktioniert. Man arbeitet sich auch leichter ein in ja, ingenieurswissenschaftliche und andere physikalische Fragestellungen. Und ein Punkt, den ich immer gerne hervorhebe, ist, es ist vor allem dann wichtig, wenn man gerade bei Ingenieuren als Technikethikerin auftritt, um seriös genommen zu werden. Sonst ist man ja oftmals gerne in der Soft-Skills-Schiene.
Ja.
Und wenn man sagen kann, ich habe Physik studiert und promoviert, dann nimmt man auch der durchschnittliche Ingenieur ernst.
Dann wird man als gleichwertig anerkannt, ja, sozusagen. Was sind denn typische Fragen der ja, Ingenieursphilosophie, viel gerade als Stichwort, oder der Technikphilosophie? Also geht es darum, welche Rolle Technik im Leben des Menschen spielt, ob sie zur Identität des Menschen beiträgt, welche Rolle Arbeit im Leben spielt, oder geht es eher um ja, Gefahren und Risiken neuer Technologien?
Also es geht um beides. Also diese Identitätsfrage ist tatsächlich ein großer Bereich, vor allem der klassischen Technikphilosophie. Und die Fragen, mit denen ich mich beschäftige, fallen in zwei Teile. Das eine ist die Technikethik. Also Fragen, ja, Risiken, Umgang mit Unsicherheiten auch technischen Handelns und ganz zentral auch epistemisch, also erkenntnistheoretische Fragen. Also beispielsweise, was unterscheidet Technik und Ingenieurswissenschaft von angewandten Naturwissenschaften? Was kommt da noch dazu? Mhm. Das sind so zentrale Fragestellungen.
Okay. Nun, wir kennen uns ja schon seit langem. Du hast dich seit deiner Erlanger Zeit ja stark den Themen Risikomanagement und Entscheidungstheorie zugewandt. Wenn du das ein bisschen erläutern könntest, was ist da der Zugang des Philosophen? Mhm. Oder der Philosophin, ja, muss ich ja sagen.
Also wenn es eins meiner zentralen Forschungsfragen ist, ist der Umgang oder die Gestaltung der Energiewende nach ethischen Kriterien. Da ist es natürlich nicht nur wichtig, wie wäge ich, also ganz platt formuliert, die negativen Nebenfolgen der Kernenergie gegen die von CO2-emittierenden Energietechniken ab, sondern es geht auch zentral darum, wie gehe ich mit der Unsicherheit dieser wissenschaftlichen Vorhersagen um und wie kann man die in den Entscheidungsprozess integrieren. Und die beiden hauptsächlichen Arten, damit umzugehen, kennt wahrscheinlich jeder, zumindest den Begriff nach Risikoanalyse, einfach Schaden mal Eintrittswahrscheinlichkeit minimieren, Risiko minimieren.
Also das, was man Erwartungswert nennt dann.
Genau.
Der ja
erwarteten Schaden minimieren.
Ja, der kann ja eigentlich positiv oder negativ sein, aber wenn man speziell nach dem Schaden fragt, dann ist es negativ.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, der auch der Technikethik traditionell vorgeworfen ist und auch, finde ich, zu Recht, dass man sich zu sehr auf die negativen Aspekte von Technik fokussiert hat und keine positive Würdigung gemacht hat und da versucht, die gegenwärtige Technikphilosophie wegzukommen.
Okay.
Genau. Und also am anderen Ende des Extrems wäre Vorsorgeprinzip. Also man ganz platt zusammengefasst wäre, man schaut auf den schlechtesten möglichen Ausgang bei technischem Handeln in dem Fall und versucht, den zu vermeiden.
Mhm. Mhm. Nun, das Stichwort Entscheidungstheorie, das klingt ja so, als ob es gewissermaßen eindeutige Rezepte dafür gäbe, wie man eine Entscheidung treffen soll. Also die Quantentheorie sagt uns sehr präzise, wie sich die Quanten verhalten. Die Entscheidungstheorie sagt die uns genauso präzise, wie wir uns entscheiden sollen?
Nee, gar nicht. Also es gibt verschiedene entscheidungstheoretische Konzepte, aber wann welches anwendbar ist, das ist eben die große Frage, aber da kann auch der Technikphilosoph keine endgültige Antwort geben, weil da sehr viel kontextabhängige Dinge eine Rolle spielen. Und man muss auch sagen, dass die Entscheidungstheorie, zumindest Teile der Entscheidungstheorie, die ganz stark durch die Technik beeinflusst sind, momentan an einer Art Wende stehen, ja, wo man vor allem die Grenzen der formalen Herangehensweisen sieht und dann versucht, anders damit umzugehen. Also Sven-Uwe Hansen beispielsweise argumentiert für eine argumentative Wende in der Entscheidungstheorie. Ich denke, man muss sich auch nicht nur die objektive Handlungsstruktur angucken, sondern auch vielleicht bestimmte Tugenden, aber zumindest irgendwelche Eigenschaften des Handelnden, um den Problemen zu begegnen, mit denen wir jetzt eigentlich seit Jahren, Jahrzehnten konfrontiert sind in der Entscheidungstheorie.
Aber es geht immer um, ja, letztlich um den klugen Umgang mit Wissenslücken, mit Unkenntnis, sozusagen mit Nichtwissen.
Genau.
Das ist ja schon im Alltagsleben schwierig und bei langfristigen Entscheidungen, etwa bei technischen Großanlagen, wird das dann umso relevanter.
Genau, und es ist ja nicht nur Nichtwissen, also die Wissenschaft kann ja in der Regel das Nichtwissen, das sie hat, auch noch strukturieren. Im Idealfall haben wir Wahrscheinlichkeitsangaben, also selbst ein quantitatives Maß für Unsicherheit. Und damit kann das Risikokalkül auch gut umgehen, selbst wenn man das jetzt positiv formulieren würde, den gesamt erwarteten Nutzenschaden zu maximieren, wäre das unproblematisch. Aber in der Regel haben wir natürlich andere Arten, wie die Unsicherheiten in den Wissenschaften strukturiert werden. Und diese, also eine Aufgabe, denke ich, wenn Philosophie im politischen Entscheidungsprozess mit dabei ist, ist unter anderem die Kommunikation dieser Unsicherheit. Ja, nicht alles lässt sich als Wahrscheinlichkeit quantifizieren. Und für Politiker, also im politischen Entscheidungsprozess, dauert es schon sehr lange, bis man überhaupt Wahrscheinlichkeiten berücksichtigen konnte. Wenn man zu Politikern sagt, ja, das ist alles viel schwieriger und die Wahrscheinlichkeiten sind eigentlich gar keine Wahrscheinlichkeiten, sondern ja, dann ist da noch sehr viel Arbeitsbedarf oder vielleicht auch Umdenken notwendig.
Vielleicht sollten wir ein paar typische Inhalte ansprechen, Probleme, wo die Verantwortung bei Unsicherheit, also das Risikomanagement, wichtig sind in unserer technologischen Zivilisation. Ich denke an die Stichworte Klimawandel, Energiewende. Welchen Beitrag kann die Technikphilosophie zu einer rationaleren Entscheidungsfindung in diesem Bereich leisten?
Also ich glaube, je nachdem, welchen Philosophen man fragt, auf dem Gebiet antwortet schon, sehen die Antworten da ganz unterschiedlich aus. Also meine Forschung in dem Bereich zielt darauf, den Begriff der Nachhaltigkeit näher zu fassen. Und Nachhaltigkeit ist ein sehr komplexer und zusammengesetzter Wert, der ökologische Aspekte enthält, aber auch soziale, ökonomische, die sich schwer gegeneinander abwägen lassen. Und für die Nachhaltigkeitsindikatoren, die schon existieren, versuchen eine normative Basis zu finden, die es dann vielleicht auch ermöglicht, verschiedene Aspekte gegeneinander abzuwägen. Das ist so ein Bereich. Ein anderer Aspekt war das, was wir schon angesprochen haben, also der Umgang mit Unsicherheiten.
Nun könnte man ja der Meinung sein, dass dort, wo ein radikales Umsteuern erforderlich ist, ein gewisses Spannungsverhältnis besteht zwischen dem Gemeinwohl und den Freiheitsrechten des Einzelnen. Kommen wir denn zu guten Lösungen in einer Gesellschaft, die aus lauter Individuen, aber eben auch aus lauter individuellen Egoisten besteht?
Also ich würde zustimmen, dass die Gesellschaft aus Individuen besteht, aber nicht in allen Aspekten verhalten sich Menschen egoistisch. Und das zeigen auch viele sozialwissenschaftliche Studien. Beispielsweise zu einem sogenannten NIMBY-Effekt, wenn not in my backyard, jeder will, normalerweise läuft die Erklärung lokalen Widerstands gegen als nachhaltig begriffene Technologien immer so, ja, der Bürger ist allgemein für Windenergie beispielsweise, aber wenn es dann um eine eigene Nachbarschaft geht, eine eigene unmittelbare Umgebung, not in my backyard, dann bitte nicht, ja? Also nicht bei mir. Und es gibt seit den 2000er Jahren detaillierte Sozialwissenschaft, Studien, die zeigen, dass unabhängig davon, dass das der NIMBY-Effekt keine Erklärung liefert, aber dass er auch empirisch nicht adäquat ist. Also die Leute artikulieren nicht und nicht vorwiegend egoistische Interessen. Natürlich haben Individuen auch egoistische Interessen, aber das steht in diesem Widerstand nicht im Vordergrund. Was im Vordergrund steht, ist meistens eine Prozesskritik, eine Verfahrenskritik, eine Kritik an fehlender Fairness und Transparenz des Entscheidungsfindungsprozesses. Natürlich damit ethische Werte, die auch prozedurale ethische Werte, die auch integriert werden müssen. Ein Problem ist natürlich, meines Erachtens ein Problem mit dem Nachhaltigkeitsbegriff, so wie wir ihn heute verstehen, dass er in der Regel fast ausschließlich auf der aggregierten Ebene verwendet wird. Das heißt, das Individuum taucht dann nicht mehr auf. Mhm. Und das ist natürlich sehr schwierig, Individuen für nachhaltigen Konsum, für nachhaltiges Wirtschaften, was auch immer zu gewinnen, wenn überhaupt nicht klar ist, was das Individuum davon hat. Und es geht darum, jetzt in der in dieser Art von philosophischen Forschung, eine individualistische Basis für den Nachhaltigkeitsbegriff zu formulieren. Weil wenn man zum Beispiel an den Brundtland-Bericht, also der immer noch die Grundlage für unser modernes Denken und Nachdenken über Nachhaltigkeit ist, dann geht es da um die Bedürfnisse der Jetztlebenden, die nicht gegen die Bedürfnisse der Zukunftlebenden priorisiert werden dürfen. Also es geht um Bedürfnisse, die natürlich nur dann Sinn haben, wenn ich sie an Individuen rückkoppel. Mhm. Und das ist ein Teil von unserer Arbeit.
Also es ist schon so, dass die Verrechnung des individuellen Wohls mit dem Gemeinwohl schwierig ist und schwierig bleibt. Und dann kommt noch dazu, dass die Interessen verschiedener Generationen, insbesondere auch künftiger, ungeborener Generationen, berücksichtigt werden sollte.
Genau, also Nachhaltigkeit ist ja per Definition ein Aspekt davon, intergenerationelle Gerechtigkeit.
Mhm. Helfen dabei Betrachtungen etwa aus der Soziobiologie, die nach Mechanismen fragen, wie man etwa Trittbrettfahrerphänomenen auf die Spur kommen kann? Oder helfen Betrachtungen etwa das Gefangenendilemma, wo man spieltheoretisch sich anschaut, was zahlt sich denn aus? Was zahlt sich für den Einzelnen aus? Was zahlt sich für das Gesamtsystem aus?
Also bei der Spieltheorie, da kenne ich mich ein bisschen besser aus, ist es schwierig, weil da die realen Situationen sind zu komplex, als dass sich spieltheoretisch adäquat erfassen lassen. Und ich denke, was da die grundlegende Annahme, die ich da nicht teile, ist, dass wir individuelle Nutzenmaximierer sind, die per se egoistisch sind. Zumindest ist die Forschung in dem Bereich der Nachhaltigkeitsforschung zeigt seit den 2000ern deutlich, dass das auch nicht der Fall ist. Also gerade, wenn man sich den lokalen Widerstand ansieht.
Mhm. Ja, du hattest vorhin gesagt, die Kritik entzündet sich dann häufig an Verfahrensfragen. Kann es aber nicht sein, dass nicht jede Art von Kritik als gesellschaftlich, sozusagen als sozial kompatibel gilt, sodass man nicht alles offen sagt. Also wenn man das Kernkraftwerk oder die Müllverbrennungsanlage nicht in der Nachbarschaft haben will, dann wird man doch wohl nicht argumentieren, ja, ich habe aber hier mein Grundstück, das soll seinen Wert behalten, ich will das nicht in meiner Nachbarschaft haben, sondern dann wird man vielleicht andere und eben zum Beispiel prozedurale Argumente vorschieben. Also muss man nicht unterscheiden, was die Leute wirklich antreibt und was sie sagen.
Also das ist natürlich ein Problem in jeder Art von psychologischer oder sozialwissenschaftlichen Forschung, die auf Befragungen beruht. Man müsste im Detail in die Studien reingehen, aber es gibt ja Möglichkeiten, die es in diesen Art von Studien gibt, mit sowas umzugehen und diesen Effekt zu minimieren. Sicherlich hundertprozentig ausschließen lässt er sich nicht.
Okay.
Aber man kann ja auch mal in seine eigene Umgebung schauen, wie viele Leute man hat, also wie zum Beispiel dich, die sich nicht nur für das eigene Wohl engagieren, sondern zumindest einen Teil in der eigenen Arbeit auch stark durch das Gemeinwohl getrieben werden. Politiker, je nachdem, man muss nicht mit jeder politischen Couleur einverstanden sein, aber es sind natürlich auch Menschen, die sich nicht nur durch ihren individuellen Egoismus treiben, sondern auch dadurch, dass sie in der Gemeinschaft etwas verändern wollen.
Okay, also man könnte sagen, die Menschen sind nicht nur Nutzenmaximierer und sie sind auch nicht nur rational, sie sind sozusagen nicht nur Verrechnungsapparate und das kann dann in der Technikethik durchaus Berücksichtigung finden. Gut, ja, Thema des heutigen Vortrags ist Freiheit und Objektivität der Forschung. Wir leben ja in Zeiten, in denen beides unter Beschuss geraten ist. Was kann man denn zur Verteidigung der Freiheit der Forschung vorbringen?
Also es gibt verschiedene Argumentationslinien, die alle vielleicht für den Wissenschaftler, der gerne eine grundfinanzierte freie Forschung hätte, nicht ganz befriedigend sind. Also zum einen kann man natürlich Freiheit begreifen als wichtigen Teil der Autonomie des Menschen, die auch wichtiger ist als andere Freiheiten, da sie zu weiteren, also eigentlich wirklich grundlegend ist für die Autonomie des Menschen. Man kann ein erkenntnistheoretisches Argument angeben für die Freiheit der Forschung, dass wir bestimmtes Wissen brauchen, und dann davon zu unterscheiden vielleicht noch ein politisches Argument, das dafür argumentiert, dass wir bestimmtes Wissen brauchen, um überhaupt in einer Demokratie leben zu können. Aber zentral ist erstmal zu unterscheiden, was man mit Freiheit der Forschung überhaupt meint. Da geht es um Freiheit der Mittel, geht es um die Freiheit der Ziele. Freiheit der Ziele wird natürlich in Deutschland in gewissen Grenzen sehr groß geschrieben. Jeder Hochschullehrer ist frei in Forschung und Lehre. Das ist im Grundgesetz verankert. Freiheit der Mittel ist dann eine Freiheit, die nicht nur dahin geht, eine negative Freiheit zu sein, also frei davon, keine Stammzellenforschung machen zu dürfen, um ein strittiges Thema zu nennen, sondern es geht auch darum, dass man die notwendige Finanzierung zur Verfügung stellt. Und dann ist auch noch eine andere Frage, wer denn eigentlich frei ist zu forschen. Ganz oft wird für die wissenschaftliche Community argumentiert, gerade für die Freiheit der Mittel geht es in der Regel um die wissenschaftliche Community. Die Freiheit der Ziele ist das, was den individuellen Forscher dann betrifft.
Wo würdest du Grenzen dieser Freiheit sehen?
Naja, das Autonomieargument macht das besonders deutlich, finde ich. Denn die Autonomie des Menschen kommt natürlich da an seine Grenzen, wenn es Verpflichtungen anderer gegenüber geht. Also ganz trivial, aber es stößt meine Autonomie an Grenzen. Ich kann heute Abend nicht mit meiner Erkältung im Bett liegen, weil ich eine Verpflichtung eingegangen bin, heute Abend hier einen Vortrag zu halten. Zum Beispiel. Diese Abwägung muss auch für die Freiheit der Forschung gemacht werden. Das ist ja... In unterschiedlichen Argumentationsrichtungen schaut das anders aus.
Also die Forschungsfreiheit durchbricht nicht die ethischen Maximen?
Nein. Es ist eine Freiheit unter vielen, die gegeneinander abgewogen werden müssen. Zum Beispiel, also in der Stammzellendebatte werden ja die Argumente ganz deutlich. Da kann man sich jetzt wem oder auch immer anschließen, ja, aber man sieht, wie da die Abwägung geht.
Ja, problematisch ist ja auch der Objektivitätsanspruch der Forschung. Wo stößt denn die Objektivität angrenzen in der Wissenschaft?
Also was man ja jahrelang immer unter Objektivität verstand, war eine gewisse Freiheit, also Unabhängigkeit von ethischen Werten. Ja, Wissenschaft operiert vielleicht mit epistemischen Werten, die der Erkenntnisgewinnung dienen, aber sind frei von sozialen ethischen Werten. Und die neuere Forschung zeigte deutlich, dass das nicht haltbar ist. Also das Argument betrifft tatsächlich alle Forschung. Aber wir haben natürlich ein ganzes Spektrum von theoretischer Teilchenphysik, die von diesem Argument wenig betroffen ist, bis hin zu sehr angewandter Forschung, wo ganz deutlich ist, was die ethischen Werte sind. Und interessant ist natürlich für den Philosophen, oder finde ich sehr interessant, dieser ganze Zwischenbereich, in dem man eine Verschmutzung von ethischen und epistemischen Werten hatten, die auch nicht voneinander trennen kann, in einer sinnvollen Art und Weise.
Also du würdest sagen, das Wertfreiheitspostulat von Max Weber ist doch sehr idealisiert oder einseitig.
Ja, und also ich denke auch tatsächlich, dass die neuere Wissenschaftstheorie was anders sieht als noch zu Zeiten von Weber. Weber ging es ja, also dieser Wertestreit, Werturteilsstreit damals ging ja darum, dass der Wissenschaftler motiviert wird, durch ethische, soziale Werte seinen Forschungsgegenstand zu suchen und dann die Wissenschaft wertfrei ist. Aber das jetzige Argument, das ich auch heute Abend vorstellen möchte, geht dahin, dass die Wissenschaft qua wissenschaftlicher Methode wertebeladen in einem ethischen, sozialen Sinn ist.
Aber könnte man nicht sagen, dass sich Wissenschaft gerade vor externen Interessen und damit auch vor Werten, die nicht in der Sache selbst liegen, schützen kann und auch schützen muss?
Das ist wieder die Frage, von welchen Wissenschaften man redet. Ich glaube, in der Klimawissenschaft ist das sehr schwierig. Das ist, glaube ich, ein Beispiel, dass wie soll man sich denn da vor seiner eigenen, man muss sich ja nicht nur von externen Werten schützen, man muss sich ja auch vor seiner eigenen Meinung schützen. Und es gibt den Soziologen Merton, der hat auch ganz deutlich Forderungen gemacht für dafür, wie Wissenschaft aussehen sollte, der letztendlich nicht interessierte, neutrale Wissenschaftler, den gibt es ja nicht. Ja? Also man muss sich irgendwie für seine Sache begeistern und gerade wenn sie dann irgendwelche praktischen Implikationen hat, wird man natürlich auch dadurch getrieben, dass man die Forschung, damit auch die Politik in eine bestimmte Richtung drängen muss. Und ich glaube nicht, dass das so schlimm ist. Ich glaube, wir müssen damit einfach umgehen, dass Wissenschaft wertbeladen ist. Und zum Beispiel der IPCC-Prozess, also die Zusammenfassung von Klimaforschung durch das Intergovernmental Panel on Climate Change, macht das ja schon vor. Im letzten Bericht wurde deutlich den Autoren vorgegeben, sie sollen, wenn sie Werte einbringen, sich darüber bewusst werden, daraus zu artikulieren. Das ist ja schon mal ein erster Schritt, sich seiner eigenen Wertbeladenheit bewusst zu machen und dann zu artikulieren.
Ja, im politischen Kontext herrscht natürlich das Spiel der Interessen, aber ist es nicht die Domäne der Wissenschaft, auf die Fakten dann zurückzugehen? Und liegt diesen Fakten nicht doch ein Objektivitätsanspruch zugrunde?
Also ich will damit nicht sagen, dass alles relativierbar ist. Damit wird ja wissenschaftliche Forschung nicht völlig relativ. Man hat immer noch Kriterien wie Überprüfbarkeit, Reproduzierbarkeit wissenschaftlicher Aussagen. So damit nicht relativiert. Aber Wissenschaft ist halt komplexer als in vielen Bereichen deutlich komplexer als das Bild, das Kuhn und klassische Wissenschaftstheoretiker gemalt haben, die ja doch oftmals auf Teilbereiche der theoretischen Physik schielten, wenn man es jetzt gemein sagen möchte.
Aber wenn es um Phänomene der realen Außenwelt geht und seien sie auch komplex, wie etwa das Klimageschehen, konvergiert dann nicht der Kenntnisstand im Laufe der Zeit? Also ich denke an die Selbstkorrekturfähigkeit des Systems Wissenschaft. Da mag am Anfang ja manches interessengeladen sein, aber also findet man nicht im Laufe der Jahrzehnte raus, wer recht hat?
Da möchte ich nicht missverstanden werden. Ich meinte damit nicht, dass Wissenschaft nicht intersubjektiv vermittelbar ist. Sie ist nur in dem Sinne nicht und nicht objektiv ist. Sie ist nur in dem Sinne nicht objektiv, wie ich Objektivität als wertneutral in einem ethischen Sinn verstehe. Okay. Da kommt vielleicht auch noch dazu, dass ich auch im ethischer Objektivist bin, aber ich glaube, so weit braucht man gar nicht gehen in seiner Argumentation, um zu argumentieren, dass trotz dieser Wertbeladenheit Wissenschaft objektiv.
Gut, also dass im Bereich Technik, Ethik natürlich ethische Grundentscheidungen einfließen, das ist plausibel.
Und auch bei Klimamodelle beispielsweise, wenn es um die Wohl, also ein ganz deutliches Beispiel vielleicht. Die Klimamodelle beruhen ja auf irgendwelchen anderen Szenarien, Energieszenarien, Emissionsszenarien, wie sich die Emissionen bis zum Jahr 2100 verändern. Und da wurden bewusst in den letzten Szenarien keine Szenarien angeschaut, wo die ärmere Welt immer ärmer wird und die reiche Welt immer reicher. Das ist durchaus realistisches Szenario. Man hat es aus gewissen ethischen Überlegungen nicht mit in die Überlegungen in die Modellierung mit hineingenommen. Also das ist ein ganz eklatantes Beispiel. Und dieses eklatanten Beispiel ist jetzt auch gar nicht das Problem. Schwierig ist es natürlich, wenn die ethischen Werte so sich durch die Hintertür einschleichen.
Ja, klar. Wie ist denn der Kontakt zur Politik? Du hast ja Erfahrung mit Politikberatung. Hören Politiker den Wissenschaftsphilosophen, den Technikphilosophen zu? Wird man ernst genommen?
Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen den Politikern, die man die vorne dran stehen in der Regierung, finde ich es sehr schwierig, die richtige Sprache zu finden, dass das, was man sagt, auch rüberkommt. Andererseits gibt es natürlich viele Leute, die im Policymaking zuständig sind und sich mit Risikoabwägungen befassen, mit Umgang mit Unsicherheiten, die sehr dankbar sind, den Input zu kriegen, den wir liefern können und den auch aufgreifen.
Was sind denn nach deiner Einschätzung die drängenden Zukunftsfragen? Was kommt denn auf die Technikphilosophie, auf die Technikethik oder vielleicht kann man sagen, was kommt denn auf die Menschheit in den nächsten Jahrzehnten zu?
Da habe ich eine ganz langweilige Antwort. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass unser Konsum und unsere Lebensweise nicht nachhaltig ist. Und das schon seit Jahrzehnten und dass wir das Problem in den Griff kriegen müssen in der einen oder anderen Art und Weise. Andererseits bin ich keine, die jetzt die allzu pessimistischen Zukunftsszenarien ausmalt. Ja? Ich meine, das Ideale wäre, man findet einen rationalen Ausgang aus dem Dilemma und einen rationalen Umgang damit. Und anders, glaube ich, kommt es nicht zum Ende der Menschheit, sondern es fliegt uns als westlicher Gesellschaft einfach um die Ohren. Und die Gesellschaftsordnungen werden sich ändern.
Rationaler Umgang damit. Wie nützlich sind denn philosophische Denktraditionen? Man könnte ja sagen, die Gedankengebäude der großen Philosophen sind Jahrhunderte, teilweise Jahrtausende alt. Der technische Wandel vollzieht sich aber immer schneller, führt uns in eine Zukunft, die wir noch nicht kennen und die in dieser Form noch nicht da war. Was bringt denn das Denken auf Vorrat, für das die Philosophen ja zuständig sind, in einer sich so rasant verändernden Welt?
Denken auf Vorrat ist gut gesagt, das habe ich noch gar nicht gesehen, aber ich glaube, was die Philosophie und auch andere Geisteswissenschaften ja auszeichnen, ist eine Reflexion unter anderem auf den Menschen als sich selber normgebendes Wesen. Und da ist es natürlich wichtig, das sind natürlich Fragen, die durch den Kontext, also den technischen Fortschritt beeinflusst werden, aber die menschliche Natur hat sich seit Aristoteles nicht wesentlich geändert.
Also doch das Menschenbild, auf das wir zurückkommen.
Genau.
Ja, wenn sich der Mensch nun in der technischen Welt orientieren muss, was gibt ihm denn dabei Halt? Das kann die Philosophie sein, das können rationale Argumente sein. Welche Rolle spielt das Gemüt? Welche Rolle spielt vielleicht auch Religion oder Spiritualität?
Eine interessante Frage. Für die Orientierung in der Welt vermisse ich momentan eins, was mit Philosophie erstmal wenig zu tun hat, eine sinnvolle naturwissenschaftliche Grundausbildung. Denn unsere Welt ist, du hast es ja gesagt, durch Technik gestaltet, wird es immer mehr tun. Und wie viel, wenn ich keine Möglichkeit habe, mein Handy, das GPS-System, mein Banksystem, elektronisches Banking zu begreifen und alles nur noch eine Glaubensfrage wird, ja, dann bin ich natürlich auch gewillt, ja, in allen möglichen anderen Fragen der Lebensanschauung irrationale Glaubenserklärungen zu,
zu akzeptieren. Also das ist ein Plädoyer für die Aneignung von Basiswissen, um informiert entscheiden zu können.
Ja, nicht nur Basiswissen, sondern auch Naturwissenschaften wird ja bei uns ganz oft als Faktenwissen gelehrt. Ja, also die Erde dreht sich um die Sonne und frühere Generationen waren dumm, dass sie das nicht wussten. Ja, aber dass jeder empirische Befund, den man normalerweise kennt, ja, genau dem widerspricht. Ja, und dass es naturwissenschaftlich wäre zu sagen, ich glaube das erstmal nicht. Ja, das wird nicht gelehrt. Also man bräuchte auch eine stärkere Methodenlehre, die dann zu dem kommt, was wir am Anfang diskutiert haben, um Wissenschaft würdigen zu können und die Unsicherheiten wirklich im Entscheidungsfindungsprozess berücksichtigen zu können, muss ich ja wissen, was wissenschaftliche Methode als solche auszeichnet, dass die auch in der Regel unsicher ist. Und dazu brauche ich so ein Methodenwissen.
Also die Fähigkeit, hinter die Kulissen der Natur und auch hinter die Kulissen der Kultur zu schauen. Woher kommt Halt? Woher kommen Werte? Aus den philosophischen Gedankengebäuden? Oder vielleicht aus einer Tradition des Humanismus?
Sicherlich aus einer humanistischen Tradition in Europa. Aber ich denke, dass die natürlich auf philosophischen Traditionen aufbaut. Das aristotelische Menschenbild ist heute lebendig wie eh und je und auch in der Technikphilosophie einflussreich.
Und deswegen brauchen wir nicht nur Techniker, sondern auch Philosophen.
Zum Beispiel.
Und vor allem auch Technikphilosophinnen. Vielen Dank für das Gespräch, Raffaela Hellerbrand.
Dankeschön.